Wir sind hier live auf dem Netzwerktreffen der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz und haben heute hier einen Live-Podcast vom Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast produziert. Das ist das Blind Date, Mariana Ruhl und Philipp Busch. Wie war es für euch?
Es war spannend, es war sehr aufregend. Auch dieses Format ist ja was ganz Neues, aber es ist so zielführend.
Was würdet ihr sagen in einem Satz, was ist das Highlight aus eurer Folge?
Ich denke vielleicht spontane Kooperation oder Innovation vielleicht, also diese Spontanität, weil man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das ist das Ding, man kann sich nicht darauf vorbereiten und muss eben gucken, wie könnte da ein Match passen.
Und das fördert Innovation, neue Ideen, neue Ansätze, andere Wege zu gehen.
Und das eine ist Menschen treffen und die sich kennenlernen und das andere ist natürlich Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz hören und die beiden hier kennenlernen und wir sagen beste Grüße hier vom Netzwerktreffen der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blind Date. Diesmal nicht aus dem Studio von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, sondern diesmal live vom Netzwerktreffen der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto Going Forward feiern wir heute Innovationen und ihrer Vielfältigkeit und lassen uns inspirieren, noch innovativer zu werden. Und ein Teil dieses Programms, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Live-Podcast Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Hier auf der Bühne sitzt sich unser Blind Date gegenüber, so wie sonst immer im Studio. Das Team hat wie immer alles dafür getan, dass dieses Blind Date sich vorher nicht trifft. Jetzt schauen Sie sich neugierig an und ich sage herzlich willkommen, Mariana Ruhl, Dr. Philipp Busch, Dr. Philipp Busch, Mariana Ruhl. Hallo.
Hallo. Hallo, freut Busch mich. Ja.
Yeah. Eine wichtige Regel haben wir jetzt mehrmals schon gehört. Es ist ein Blind Date. Ihr sollt euch nicht kennen. Jetzt die Frage an euch. Habt ihr euch schon mal gesehen? Seid ihr euch schon mal begegnet?
Nein. Noch nie.
Gut.
Also das hat funktioniert.
Das hat funktioniert. Zweite Regel, wir sagen den Leuten immer, bringt ein Geschenk mit und über die Vorstellung des Geschenks könnt ihr dann ein bisschen was über euch erzählen, sowohl über eure Firma, was ihr macht, was euch ausmacht. Und Marianne, ich darf dich mal bitten zuerst, was hast du für ein Geschenk mitgebracht und da, was machst du?
Okay. Ja, also ich habe es nicht so liebevoll eingepackt. ich habe lange drüber nachgedacht, was bringe ich mit. Ich habe tatsächlich einen Kaffeebecher mitgebracht.
Aha.
Einen Mehrweg-Kaffeebecher, auch mit unserem Logo drauf. Allerdings möchte ich dich jetzt nicht als Multiplikator für unser Unternehmen einspannen, sondern dieser Kaffeebecher hat auch eine Story, also eine Story oder eine Geschichte zu unserem Unternehmen, wie wir uns jetzt neuerdings aufstellen und wo dann also auch eine gewisse Innovation dahinter ist. Aber ich gebe ihn dir schon mal.
Ja, ja? Vielen Dank dafür.
Ja, also wir sind ein Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung. Wir planen halt so die Klima, Lüftung, Sanitär, vor allem in Industriegebäuden, Hotel, Kliniken, auch für die Kommunen und sind vor ein paar Jahren nach New York. Und diesen Kaffeebecher haben wir am 28. September diesen Jahres während einer Messe der Columbia University, mit der wir eine Kooperation haben, an Studenten, die Interesse an unserem Unternehmen, an dem, was wir machen, haben und hatten, ja, hatten auf einmal 80 Bewerbungen von den High Potentials dieser Universität, die gerne bei uns in Alten Bamberg oder in unserem New Yorker Büro ein Praktikum machen wollen, weil sie bei uns etwas lernen können, was sie in Amerika nicht lernen können. Wir haben den Schwerpunkt bei unseren Planungen auf Dekarbonisierung. New York, Amerika, Dekarbonisierung, das passt ja eigentlich nicht so sehr zusammen. Oder man denkt es, aber in New York ist die Gesetzgebung mittlerweile sehr streng, weil man dort festgestellt hat, dass 70% der CO2-Emissionen von Gebäuden kommen. Und man hat dort vor einigen Jahren eine sehr strenge Gesetzgebung gemacht, indem man sagt, ihr müsst runter mit euren Emissionen. Man ist auch dabei, das umzusetzen, hat aber festgestellt, man hat da gar kein Know-how. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Wir haben das Know-how, haben jetzt auch mit einigen Projekten angefangen dort und brauchen aber Studenten. Und einige Studenten nutzen jetzt tagtäglich diesen Mehrwegbecher, was ja in New York auch nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, und möchten gerne bei uns lernen, wie man Gebäude dekarbonisiert mit deutschen Know-how und deutschen Produkten.
Hervorragend. Das Vielen Dank dafür.
Sehr gut.
Jetzt verstehe ich auch das Matchmaking ganz
viel. Wir hatten da gar keine Intention, aber wo du es schon sagst. Direkt schon Gemeinsamkeiten, genau. Aber vielleicht fängst du an, übergibst mal dein Geschenk.
Sicherlich. Es ist ja Weihnachten und ein bisschen kleine Weihnachtsmänner sind da drauf.
Ja. Darf ich es aufmachen?
Ja, bitte. Ja.
Wir lernen, der Mann packt liebevoller ein.
Super.
Also das Papier ist tatsächlich von mir, aber die Schleife, das hat meine Freundin gemacht. Ach, das habe ich so nicht hingeschoben.
Okay, also ich weiß es zu schätzen.
Also wir sehen goldenes Papier mit Weihnachtsmännern.
Ja, Mensch, Überraschung.
Das werden wir nachher dann auch wieder in den Shownotes und auch in den Social Media Kanälen sieht man dann Fotos von diesem Geschenk. Gerne, einfach.
Okay.
Einfach zerstören.
Ich bin echt.
So, das sind zwei Spiele, denn ich mache Gamification und Serious Games. Ich bin in der Games-Branche tätig und mache Lernspiele, überwiegend für die internationale Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Und die beiden Spiele habe ich jetzt, also die habe ich tatsächlich nicht selbst gemacht. Wir machen überwiegend digitale Spiele, aber an den beiden Spielen wollte ich kurz zeigen, dass Spiele einerseits intendiert dafür kreiert werden können, Dinge zu vermitteln und Skills zu vermitteln und Bewusstseinsschaffen, Capacity Building, also Kompetenzentwicklung sowie Verhaltensänderungen zu initiieren, sowie andere ganz gewöhnliche Spiele, wie man das jetzt hier von diesem Exit Game vielleicht kennt, dass das Spiele sind, die man eigentlich überwiegend nur aus Unterhaltungsgründen spielt, aber durchaus dabei auch sehr viel lernen kann. Ne? Also die Vermischung aus Spielen und Lernen, das ist das, was wir machen.
Ja, digital und analog.
Genau, digital und analog.
Jetzt hast du ja gleich schon gesagt, ich verstehe das Matchmaking. Was hast du verstanden? Was hast du schon gesehen?
Genau, also diese, da du in der Dekarbonisierung letztlich arbeitest, bei uns, die Serious Games, die wir machen, also vielleicht Serious Games kurz als Erklärung, sind Spiele, die entwickelt werden mit einem höheren Ziel als der reinen Unterhaltung. Also es sind Lernspiele zum Beispiel, Serious Games werden auch in der Forschung eingesetzt, werden im Marketing, im Recruiting eingesetzt, aber eben das, was wir machen, auch zum Lernen. Also wir schaffen, Umgebungen, in denen Leute gefahrlos lernen können sozusagen. Und wir arbeiten sehr viel mit Institutionen der internationalen Zusammenarbeit zusammen, zum Beispiel der GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, aber auch verschiedene UN-Institutionen. Und da geht es sehr häufig um die SDGs, die Social Development Goals. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, da gibt es Überschneidungen.
Genau. Ja, da gibt es tatsächlich
Überschneidungen. Wo ihr jetzt voneinander schon so ein bisschen was gehört habt. Marianne, was würde dich noch viel mehr interessieren?
Mich würde das schon mal interessieren, wo das genau implementiert wird. Weil du sagst, das ist so, wo man dann in einer gefahrlosen Zone lernen kann. Also wie kann ich mir das vorstellen? In Unternehmen, in Forschung, in Gaststätten, im Gesundheitsbereich. Also das ist ein konkretes Beispiel.
Ja, da gibt's, also vor 10 Jahren haben wir angefangen damit. Und das war, vor 10 Jahren hat es ganz langsam angefangen. Weil überwiegend haben wir mit Steuergeldern gearbeitet. Und da war es ein bisschen kritisch noch zu sagen, okay, Steuern, Gelder und Spiele, das irgendwie zusammenzubringen. Wir machen hier ernsthafte Sachen, da haben Steuergelder nichts zu suchen. Beziehungsweise nicht bei den ernsten Sachen, da haben Steuergelder sehr wohl was zu suchen. Bei den Spielen nicht. Das hat sich zum Glück in den letzten 10 Jahren etwas geändert und wir haben mit kleinen Projekten angefangen, die erfolgreich waren und sind über Projekte im Blue Collar Labor Market in Ägypten, wo es darum geht, Berufseinsteigerinnen und Einsteiger fit zu machen für den Arbeitsmarkt im Blue-Collar-Bereich. Dann Spiele, Serious Game Simulation zur Wiederaufforstung in Afghanistan in 5 unterschiedlichen Provinzen, da in Friedensunterstützung im Jemen, Entrepreneurship Education über verschiedene afrikanische Länder hinweg, Energieeffizienz in Südostasien und Co. Und wie sieht jetzt also ganz unterschiedliche Themen und ganz unterschiedliche Kontexte und Kulturen tatsächlich, in denen das implementiert wird und wie sieht sowas aus? Das hängt immer so ein bisschen vom Projekt ab. Also wir haben einerseits Schulen, mit denen wir in Kooperation sind, oder Krankenhäuser, in denen wir dann diese Spiele an die Kinder verteilen können und gerade im Jemen beispielsweise haben wir mit Schulen und Krankenhäusern kooperiert, wo sich dann die Kinder diese Spiele runterladen konnten und spielerisch etwas über Nonviolent Conflict Transformation oder Friedensunterstützung im weitesten Sinne lernen konnten. Das wäre so eine Sache, dass sie tatsächlich mit dem Handy das Spielen, also mit dem Smartphone das Spielen. Es gab aber auch andere Implementierungsmöglichkeiten in Workshops mit Unternehmen zusammen. Wenn die Unternehmen zum Beispiel zum Thema Energieeffizienz ausgebildet wurden und die Mitarbeitenden darüber ausgebildet wurden, dann ging es darum, dass wir einen kleinen Teil daran liefern an diesem Ausbildungsprogramm. Also es geht nicht darum, das als einzige Lösung und das ist jetzt der heilige Gral von Kompetenzentwicklung, sondern es ist im Prinzip ein Baustein, der sehr interaktiv ist, sehr spielerisch ist und komplexe Dinge sehr interaktiv und spielerisch eben darstellen kann.
Okay. Also das mit der Energieeffizienz, das gefällt mir, da müssen wir danach nochmal drüber reden.
Da reden wir vielleicht auch jetzt gleich noch. Nachgehakt, würdest du, als was verstehst du dich? Bist du ein Beratungsunternehmen, klassisch Consulting, Entwicklungsunternehmen?
Ja, schwierig. Also von allem ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe vorher selbst für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet und habe da so ein bisschen dieses Stakeholder-Netzwerk kennengelernt. Was da die unterschiedlichen Möglichkeiten sind. Und letztendlich, was wir jetzt tun, ist Probleme lösen, die uns von außen gegeben werden. Sowas wie, es funktioniert gerade nicht, also wir wollen den Frieden unterstützen, im Jemen beispielsweise, und wir wollen da eine spielerische Lösung für haben. Und was wir dann machen, ist, wir reden mit den Stakeholdern zusammen. Wir nutzen sehr viel von Design Thinking, diesem Ansatz, dass wir wirklich eine nutzerzentrierte Lösung schaffen. Die ist zwar in Form eines Spiels, aber wir wollen wirklich verstehen, wer ist unsere Zielgruppe, wer ist unsere Zielkultur und zusammen mit diesen Akteuren, mit diesen lokalen Akteuren dann Spiele entwickeln. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist so ein bisschen Steuerung, Projektmanagement sowie die komplexen Lerninhalte in spielerische Dynamiken zu übersetzen. Und dann arbeiten wir überwiegend mit lokalen Developern zusammen. Zum Beispiel aus dem Jemen Startups oder aus verschiedenen afrikanischen Ländern oder Libanon und Co. Arbeiten wir zusammen, um tatsächlich nutzerzentrierte Lösungen aus dem Kontext, aus der Kultur zu schaffen, für die es dann auch, in der es dann auch angewendet wird.
Sozusagen. Jetzt hat ja Mariana schon ein bisschen erzählt, was das Unternehmen macht. Ruhl steht auf dem Becher drauf. Was interessiert dich?
Wie ist das, also erstmal super spannend und vielen Dank nochmal dafür. Wie geht ihr da vor? Wie ist euer Ansatz, dass ihr diese, letztlich löst ihr ja Probleme und ihr müsst wahrscheinlich auch einen Haufen Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, das mit der Überzeugungsarbeit, das ist in der Tat, war schon ein dickes Brett, was wir da bohren mussten. Wir hatten allerdings in New York große Unterstützung durch eine staatliche Behörde, die da ganz stringent hintendran ist. Große Gebäudeeigentümer, also diese ganz Hochhäuser, also es sind wirklich dann bis 80 Stockwerk hoch, 80 Stockwerk hohe Hochhäuser, die da von uns beplant werden, die zu überzeugen, was zu tun. Da ist es natürlich das eine, Klimawandel ist in den USA noch nicht so präsent gewesen, immer mehr tatsächlich, also auch durch diese Arbeit von dieser New Yorker Behörde, aber insbesondere, wenn man daraus ein Business Case machen kann. Also das heißt, dass den Eigentümern klar wird, warum soll ich das machen? Ja, was für Nutzen habe ich davon? Ich meine, mit der Umwelt, das interessiert viele eigentlich nicht so richtig. Und da geht es darum, denen klar zu machen, erstmal die Energieeffizienz, dass man Energie einspart. Und das, auch in Amerika wird Energie immer teurer. Aber das Wichtigste ist, das hattest du eben auch schon gesagt, dieses ESG-getriebene, ist, dass viele Gebäudeeigentümer ihre Hochhäuser gar nicht mehr vermietet bekommen, weil dort mieten sich halt überwiegend Konzerne ein und die sind berichtspflichtig und die können einfach kein Gebäude mehr anmieten, wo nicht eine gewisse Dekarbonisierung stattgefunden hat. Und das ist dieser Business Case, deswegen werden immer mehr Gebäudeeigentümer davon überzeugt, dass sie das machen wollen und weil es ab nächstem Jahr fangen die an mit einem sogenannten Carbon Cap über 50.000 Gebäude in New York und dann wird jetzt gibt's ein Monitoring, dann ist das die Grenze und bis zum Jahr 2030 müssen sie so und so viel CO2 einsparen. Ansonsten wird es richtig, richtig teuer für die Gebäudeeigentümer und das ist halt einfach, wenn es ums Geld geht, ändert sich in Amerika halt ganz schnell viel. Mhm. Unser Ansatz ist dort, dass wir erstmal uns die Gebäude angucken. Was braucht eigentlich dieses Gebäude an Energie, damit die Nutzer damit sie es komfortabel haben, damit sie es im Winter schön kalt haben, im Sommer schön kühl haben. Und das wird erstmal berechnet. Und danach können wir genau sehen, was braucht dieses Gebäude an Technologie, neuen Technologien, damit wir die dekarbonisieren können, ohne dass zu viel am Komfort verloren geht. Also es darf gar kein Komfort verloren gehen. Ja.
Und wie ist es bei der Wissensvermittlung? Das heißt, habt ihr auch einen Anteil der Wissensvermittlung?
Ja, haben wir. Also natürlich, wir sind auf vielen Konferenzen, auf vielen Messen unterwegs. Gebäudeeigentümer. Aber jetzt komme ich jetzt mal zu euch. Also wo wir euch vielleicht auch mal sehen könnten, ist, viele Gebäudeeigentümer sagen, ja, was nützt mir die beste Technologie, wenn ich jetzt Mieter habe, die gar nicht damit umgehen können? Hm. Weil einfach das Nutzungsverhalten von dem Amerikaner Konsumenten einfach ein ganz anderer ist. Also so, dass man mal das Licht ausmacht, wenn man den Raum verlässt. Also da ist noch viel Erziehungsarbeit notwendig. Also, und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man über so ein Tool, dass so ein Gebäudeeigentümer so eine App für seine Mieter dann zur Verfügung stellt, wo spielerisch gesagt wird, naja, wenn du den Raum verlässt, machst du das Licht aus, ja, oder stellst die Klimaanlage runter, ja. Das ist so der Ansatz.
Ja, hervorragend. Also tatsächlich machen wir sowas in der Richtung für Südostasien schon und Subsahara-Afrika. Insofern, spannend. Wie ist das denn mit, wer sind so eure Kunden?
Ja, das sind überwiegend Gebäudeeigentümer, die große Hochhäuser im Bestand haben. Jetzt sind wir dran, einen großen Komplex von 20 Hochhäusern zu dekarbonisieren oder die Planung für die Dekarbonisierung zu machen. Da wohnen 15.000 Leute. Also eine Kleinstadt von Deutschland. Wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht, so sind wir eigentlich in diesen Markt reingekommen. Da ging es auch um ein Hochhaus, ich glaube, das waren auch um die 1.000 Leute, die da gewohnt haben. Und mittlerweile sind wir bei den wichtigsten Gebäudeeigentümern, obwohl wir so ein kleines Unternehmen sind, wir haben 25 Mitarbeiter hier in Deutschland, sind wir eigentlich schon bekannt. Also jeder, der wirklich dekarbonisieren will, fragt erstmal bei Ruhl an. Ruhl. Wenn wir so klein sind. Ja. Weil es einfach diese Expertise nicht gibt.
Da würde ich auch gerne nochmal nachhaken, weil jetzt reden wir über Ruhl in New York, aber Ruhl, sonst wärt ihr ja nicht hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, hat ja die Wurzeln hier.
Ja, genau.
Kannst du nochmal diese Reise kurz zurückgehen?
Ich mache die Reise zurück.
Wo kommt ihr her? Was war so der Ursprung des Unternehmens?
Also wir kommen ursprünglich aus dem Handwerk, waren ein normales Unternehmen für Heizung, Lüftung, Sanitär in der Installation. Daraus hat sich dann so langsam dieses Planungsbüro entwickelt. Mittlerweile machen wir nur noch Planungen in dem Bereich. Haben 25 Leute in Alten Bamberg. Das ist ein 1000-Seelendorf. Dieser Sprung Alten Bamberg, New York ist natürlich sehr krass. Ja. Und unsere Überlegung ist auch, wie schaffen wir das jetzt einfach weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, deswegen auch so diese Nähe zu den Studenten in New York, ist, wir müssen ausbilden. Wir müssen wachsen, um diesen Markt zu bedienen. Wir sind zu klein, mit 25 Leuten können wir keine 50.000 Gebäude dekarbonisieren. Aber wir brauchen halt Leute. Und deswegen dieser Kontakt zu der Columbia University. Wir planen dann am Standort in Alten Bamberg eine Decarb Academy, in dem wir halt junge Menschen aus Amerika, die Interesse haben, die aus dem Bereich kommen, nach Deutschland holen für ein Praktikum für 3 Monate, 6 Monate. Die werden dann bei uns in unseren Teams integriert und gehen dann zurück mit deutschem Know-how und auch mit dem Wissen um deutsche Produkte, die man dort einsetzen kann. Und das ist jetzt so die Chance, die wir noch haben, diesen Vorsprung, den wir natürlich also auch nutzen wollen.
Also tatsächlich richtig eine Chance ergriffen. Eine
Chance, genau.
Aus Klimaschutz, super.
Wenn ich da fragen darf, wie ist das mit den, warum die USA, beziehungsweise seid ihr auch offen für andere Länder?
Ja, sind wir auch, auf jeden Fall. Also im Moment ist halt USA, wir sind halt klein, wir können uns nicht zerteilen, aber wenn das jetzt funktioniert, sind wir auch mit dieser Decarb Academy auch offen für für indische Studenten oder aus sonst aus Asien. Da, glaube ich, können wir uns auch sehr international aufstellen. Mhm. Ja, ist im Moment ein Kapazitätsproblem.
Ja, aber ich glaube, das hat sehr viel Potenzial und Dringlichkeit, nicht nur in den USA, sondern
also, sehr viel. Also ich denke auch, wir haben die ganze Zeit davor von Unternehmen, tollen Unternehmen gesprochen, die Produkte herstellen oder große Dinge erfinden, Technologien erfinden. Ich glaube auch so im Dienstleistungsbereich kann man mit ein bisschen Änderungen vom Ansatz auch innovativ sein und auch viel bewirken. Und das versuchen wir jetzt gerade in den USA.
Dann gebe ich doch die Aufgabe mal direkt weiter mit ein bisschen. Ja. Wie war gerade die Aufgabe mit ein bisschen Änderung des Verhaltens für Dienstleister? Oder?
Genau, also mit dem Änderung des Nutzungsverhaltens in einem Gebäude, dass man damit auch schon Energie einsparen kann, das eine, und dann auch die neuen Technologien, die wir dann integrieren müssen, auch besser nutzen kann. Also es hilft, die beste Wärmepumpe hilft nichts, wenn man irgendwie nicht weiß, wie man damit umgehen kann.
Ja. So, und jetzt würde wahrscheinlich klassisch in einem Unternehmen gesagt, wir kommen mal alle zusammen und dann schreiben wir unsere Ideen auf. Wie würdest du das umsetzen?
Genau, also ich folge einem gewissen Prozess, der sich abgeleitet hat aus, überwiegend aus dem Design Thinking, aber noch so ein bisschen aus agilem Projektmanagement mitgenommen hat und klassischem Game Design, wo es wirklich darum geht, als erstmal den Kontext zu verstehen. Also wir haben eine große Analysephase am Anfang, wo wir wirklich uns anschauen, wie ist denn wirklich das Problem, was wollen wir wirklich lösen, wer ist unsere Zielgruppe, wie agieren die, wie ist der Wissensstand, was haben die für ein Verhalten gegenüber oder eine Einstellung gegenüber dem Problem und einer potenziellen Lösung, wie ist der Kontext, welche Technologie können wir einsetzen. In den USA ist das jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem, in Afghanistan war das eine andere Geschichte sozusagen. Und genau, das ist so ein bisschen erstmal wirklich zu verstehen, was ist das Problem und wie ist der Kontext. Und dann geht es weiter in eine Designphase, in eine Konzeptphase, wo wir uns überlegen, welche Lösungsansätze würden denn hier jetzt funktionieren. Und da versuchen wir so offen zu sein, wie es geht. Wir nutzen eben das Vehikel Spiel oder spielerische Ansätze, weil wir der Meinung sind, dass es einfach ein so massives, machtvolles Tool ist, was auch gerade in den letzten Jahren so am Explodieren ist, der Markt. Also wenn der Spielemarkt ist größer, der Gamesmarkt ist größer als Film und Musik zusammen. Und überall auf der Welt haben wir unglaubliche Wachstumsraten, überwiegend im Entertainment-Bereich. Aber wir sehen auch, dass auch der Durchschnittsnutzer, hat man ja hin und wieder mal noch das Vorurteil, das sind irgendwie junge Nerds, die irgendwie in ihrem Keller sitzen. Das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Wir sind mittlerweile bei 38 Jahren Durchschnittsalter von dem klassischen Gamer oder Gamerin und 48% davon sind tatsächlich Frauen. Also wir können also das Vehikel Spiel nutzen, dass die Zielgruppe meistens schon sehr gut kennt. Sie wissen, was ein Spiel ist, wie das funktioniert, wovon sie motiviert werden und nutzen das dann eben, um komplexe Lerninhalte zu vermitteln. Und da geht es so ein bisschen dann um die Aufgabenstellung. Wollen wir einfach nur Bewusstsein schaffen? Wollen wir also auf Dinge aufmerksam machen? Wollen wir Selbstreflexion erreichen? Wollen wir konkrete Kompetenzen vermitteln, also Wissen vermitteln und Skills vermitteln tatsächlich? Oder wollen wir, und das ist so das bisschen das Schwierigste, aber auch das Spannendste, wie ich finde, Verhalten ändern? Und da geht es dann darum, Verhalten, da werden wir jetzt, glaube ich, genau, in diesem Anwendungsfall, wenn es darum geht, diese Habits verändern, ne? Und in Selbstreflexion zu gehen und zu überlegen, okay, wenn ihr einen Trigger habt, wenn ihr diesen Trigger habt dann und ihr diese Aktivität tut, dann werdet ihr damit belohnt. Das klingt jetzt sehr nach ausschließlich Belohnungssystem und extrinsischer Motivation. Die Kunst dabei ist aber, die richtige Komposition aus extrinsischer und intrinsischer Motivation zu finden. Also es geht nicht nur um Punkte, Badges und Leaderboards, wie man das vielleicht das ein oder andere Mal gehört hat. Die gibt's auch, die kann man auch verwenden, aber da muss man sehr vorsichtig sein, denn wir als Menschen haben einen sehr intrinsischen Drang zu lernen. Ja, und der wird manchmal durch diese extrinsischen Systeme, wie auch übrigens unser Bildungssystem, sehr häufig zerstört. Ja, das heißt, abgesehen davon, das ist aber vielleicht ein anderes Thema mit Bildungssystem nochmal neu denken, ist es auch etwas, was wir eben im Kleinen bei uns nicht verwenden in unseren Serious Games, dass wir versuchen, möglichst intrinsisch zu motivieren und möglichst viel eigene Kreativität zu fördern. Ne? Dass es ein Problem gibt, aber für dieses Problem gibt es nicht nur eine Lösung, wofür du dann 10 Punkte kriegst, sondern du kannst mit eigenen Lösungen eben aufkommen.
Und das ist dann nachhaltig.
Ja. Hoffentlich. Also,
genau, ja. Und dann ist der Unterschied im Vergleich zu einer App, die mir sagt, was ich tun soll, dass ich durch diesen Gamification-Ansatz belohnt werde, irgendwas gewinne oder?
Ja, also es kann eine App sein, es kann aber auch ein ganz analoges Kartenspiel sein. Wir haben zum Beispiel mal für ein großes Logistikunternehmen im Onboarding-Prozess ging es um die Unternehmenskultur. Und die Unternehmenskultur war sehr komplex, nicht greifbar und vorher waren da einfach 2 Stunden PowerPoints durchgeklickt, wo links rein, rechts raus und niemand hat es am Ende wirklich verstanden. Und die Idee war dann eben 2 Stunden ein analoges Spiel, wo wirklich 4 Leute um den Tisch sitzen und dann eben interagieren mit diesen Unternehmenswerten und die in unterschiedlichen Situationen einsetzen und das einfach ein bisschen neu zu denken, diese Art von hier Wissen reinzudrücken und einfach zu sagen, Wissen interaktiv gestalten.
Gibt's was, was euch jetzt aneinander noch interessiert? Ich habe schon ein paar Fragen hier, aber gibt's was, wo du sagst, da muss ich nochmal nachhaken?
Ich hätte tatsächlich zu diesem Prozess, wie ist das denn, wie ist denn die Akzeptanz bei den, also du hast ja im Prinzip hast du ja 2 Zielgruppen. Du hast einerseits die Zielgruppe der Gebäude-Owner und du hast andererseits natürlich die Leute, die da drin leben. Und im Prinzip müsstest du ja beide überzeugen. Die Gebäude-Owner kriegst du wahrscheinlich über das Geld relativ schnell. Und das andere ist, die Nutzerinnen und Nutzer dann von diesem Gebäude, die sollen ja idealerweise in irgendeiner Form das Verhalten ändern. Wie ist denn da die Akzeptanz?
Ja, also da mit den Nutzern selbst haben wir noch eigentlich keinen Kontakt. Mhm. Also wir sind halt mit den Gebäudeeigentümern oder mit ihren entsprechenden Stabstellen damit beschäftigt. Das war einfach nur immer wieder so die Frage, wie können wir denn jetzt die Nutzer adressieren? Das ist eine spannende Frage, die nehmen wir jetzt auch wieder mit bei unserer nächsten Reise nach in die USA, dass man mal guckt, dass man da so zweigleisig fährt, dass die Gebäudeeigentümer auch von, bevor sie jetzt anfangen, groß die Maßnahmen umzusetzen, auch ihre Nutzer schon mitnehmen und mal gucken, also was wir da so an Feedback bekommen und dann würde ich dich nochmal kontaktieren, ob wir da vielleicht gemeinsam auch bewirken können, dass die Nutzer schon im Vorfeld ihre Gewohnheiten ändern.
Sehr gerne, ja. Könnte ich dann direkt auch dich mitnehmen nach in das Projekt in Südostasien vielleicht. Ja. Und da eben noch als... Ja,
das komme ich gerne mit. Ja. Marianne hat keine Zeit. Die,
die müssen richtig Projekte stemmen. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Gäste hier, wir haben ja gesagt, wir wollen ein Novum, weil es ja auch ein Live-Podcast ist, wir wollen Fragen aus dem Publikum mit einbinden. Ich habe schon Fragen hier auf dem iPad. Einfach den Mentimeter-Code nutzen, wer noch eine Frage hat. Und auch gerne Arm heben. Ich versuche das hier zu sehen und ich fange mal an mit den Fragen an euch beide, die hier schon eingegangen sind. Die erste geht direkt an Philipp. Wie misst man denn den Lernerfolg solcher Spiele?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine super spannende. Und ich habe mich im Laufe meiner Dissertation auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt, aber das hat einfach nur mehr Fragen aufgeworfen, als es sie eigentlich beantwortet hat. Und im Prinzip ist es ein never-ending learning, was wir haben. Also in den letzten 10 Jahren haben wir sehr viele falsche Dinge getan, haben uns einfach nur auf quantitative Daten gestürzt und haben gesagt, zum Beispiel, wie sind die Downloadzahlen von unseren Apps und ne, sind die eben, ist das der Erfolgsindikator dafür? Das war ein Fehler. Und da haben wir uns aber versucht, weiterzuentwickeln. Und jetzt versuche ich immer eine Mischung aus quantitativen, qualitativen, indirekten und direkten Daten zu sammeln, um daraus einen möglichst holistischen Ansatz oder eine Perspektive einzunehmen, die versucht, Impact darzustellen. Und da ist zum Beispiel sowas wie mit diesen, weil ich jetzt ein paar Mal drüber gesprochen hatte, über diese Yemen Games. Da haben wir natürlich quantitative Daten gesammelt, wie oft wurden die Games runtergeladen in den Stores und sowas. Aber auch es gab sogenannte Ripple-Effekte, die daraus entstanden sind. Zum Beispiel muss man sich vorstellen, wir haben dort mit jungen Talenten zusammengearbeitet, die während Luftangriffen haben die mit uns im Workshop gesessen, also zugeschaltet und haben gesagt, wir müssen jetzt mal kurz in den Keller gehen, da kommen die Nächsten. Wir sind in einer halben Stunde wieder da und sind dann wieder hoch und haben daraus wirklich trotzdem noch diese Spiele erschaffen. Und danach sind diese jungen Talente haben ein eigenes Game-Studio gegründet, ohne dass wir das irgendwie intendiert hatten, und haben von sich aus jetzt weitere Serious Games entwickelt zur Friedensunterstützung. Und das ist was, was wir natürlich auch mit tracken müssen, ne? Also wir müssen versuchen, welche sind die intendierten Ziele von uns, die quantitativ sowie qualitativ sind, aber auch, was sind für indirekte Ripple-Effekte, mit denen wir am Anfang noch gar nicht gerechnet haben, positiv wie negativ. Und das eben alles zusammenzufassen. Mhm.
Der Schritt von einem kleinen Ingenieurbüro in Rheinland-Pfalz nach New York City scheint riesig. Was bedeutet das für die Führung eures Unternehmens?
Ja, was bedeutet das? Also wir müssen uns schon zerteilen. Ich habe ja das Unternehmen mit meinem Mann gemeinsam. Mein Mann ist auch der technische Kopf. Ich bin eher so die kaufmännische Leitung und Personal. Ich kann nicht immer mitreisen, weil einfach jemand, es muss auch jemand da sein, um einfach für die Mitarbeiter auch da zu sein, sie zu führen. Aber unsere Mitarbeiter sind schon sehr selbstständig. Sie können ihre Projekte und Aufgaben auch, also mich brauchen sie da sowieso nicht dafür. Und ja, das kann man eigentlich nur machen, wenn man sehr gute Leute hat, ein gutes Team hat, die einfach wissen, worauf es drauf ankommt und denen das natürlich auch unheimlich viel Spaß macht, nicht nur hier in Deutschland zu planen, sondern auch diesen Schritt rüber in die USA. Und ich meine, New York ist ja schon wirklich ein Sehnsuchtsort schlechthin, gerade für Jüngere. Wir haben sehr viele junge Ingenieure, die auch teilweise von den Hochschulen hier in Rheinland-Pfalz kamen im Rahmen einer Masterarbeit oder so, die dann bei uns geblieben sind. Ja, ich glaube, es ist einfach diese Begeisterung für Technik und dann die Begeisterung, einfach auch mal einen ganz anderen Markt zu bespielen und auch mal mitzureisen. Ja, wir haben jetzt nächste Woche, ist jetzt ein Team vor Ort, was jetzt anfängt aufzumessen, also die so ein Gebäude zu monitoren.
Aber ich höre raus, ihr macht einfach.
Genau, wir machen.
Schafft und über den Führungsstil, wie der heißt, reden wir dann vielleicht nochmal.
Ich weiß auch nicht.
Philipp, an dich. Das sind jetzt ganz viele Fragen, aber da geht es quasi um konkrete Antworten. Wie viele Mitarbeiter? Wo ist der Sitz? Wie hoch sind die Kosten für Firmen? Wie wird das finanziert? Vielleicht fangen wir mal an. Wie viele Mitarbeiter?
Das ist sehr projektabhängig tatsächlich. Also wir arbeiten eigentlich immer nur mit unterschiedlichen Stakeholdern, die in den Ländern tatsächlich sitzen. Bisher war immer der Blick nach außen tatsächlich, der Blick irgendwie in die große Welt, in die unterschiedlichen Länder, die ich schon erwähnt habe, wo dann mit Teams zusammengearbeitet wurde, zwischen 5 bis tatsächlich 200 Personen, die je nach Projekt an sowas dran arbeiten. Hier sind wir ein ganz kleines Startup, das heißt, wir sind wirklich winzig klein. Also ich habe das seit 2020, habe ich mich selbstständig gemacht, in Mainz angefangen und jetzt nach Kaiserslautern umgezogen. Versuche jetzt aber hier auch vor Ort ein bisschen mehr in das Lokale, Regionale, auch in Rheinland-Pfalz und zu schauen. Und wir wurden auch von der Medienförderung Rheinland-Pfalz, vielen Dank dafür übrigens, gefördert für ein Serious Game zum Limes, also zu dem römischen Limes. Und also das ist nicht nur internationale Themen, sondern auch lokale Themen. Und wir wollen uns jetzt langsam als Startup hier etablieren und auch mit Unternehmen hier und der Forschung hier auch zusammenarbeiten.
Okay, also Sitz in Kaiserslautern. Ja. Wie hoch sind die Kosten für Firmen?
Für Firmen?
Wahrscheinlich, wenn ich dich einkaufe, für das, was du jetzt auch gleich der Mariana verkaufst.
Nee, also tatsächlich kommt es extrem drauf an, ob es ein analoges, ob es ein digitales Spiel ist, ob es einen Multiplayer-Ansatz verfolgt oder wie auch immer. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Im Schnitt kann man sagen, dass die Leute das unterschätzen, was es bedeutet, ein Spiel zu machen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also wir hatten damals, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ehrlicherweise.
Kann man nachher rausschneiden. Ja, okay. Wir können es hier erzählen, könnte man rausschneiden.
Ja, also okay. Also es gibt unterschiedliche Budgets, womit angefangen wurde, wo es so ging, hier hast du mal 10.000 Euro und mach mal was. Da ist man natürlich sehr, sehr schnell am Ende. Ne? Und dann gibt es aber auch, wenn man sich jetzt mal überlegt, die Entertainment Games, die haben Budgets von mehreren Millionen. Ne? Und teilweise dreistellig, ne? Millionenbereiche. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man halt, man kann niemals mit so einem Budget mithalten. Aber das ist auch nicht der direkte Competitor sozusagen, sondern der direkte Competitor sind traditionelle, in unserem Fall eben Bildungstools. Ne? Also das Buch, sage ich jetzt mal, könnte, ne? Und nicht eben ein AAA-Titel, der 250 Millionen als Budget hat. Und wir arbeiten mit sehr kleinen Budgets, versuchen das eben wirklich anzupassen, können, wie gesagt, mit 10.000 kann man starten, aber es geht auch sehr schnell auf 500.000 hoch. Und je nachdem, wie groß das Projektteam ist, wie komplex es ist, Multiplayer, digital, unterschiedliche Länder und so, muss das einfach mit berücksichtigt werden. Und das ist vielleicht, wenn ich das noch hinzufügen darf, sehr häufig wird das von Unternehmen unterschätzt, die sagen, hier habt ihr 20.000 Euro, macht uns ein cooles Spiel davon. Da muss man schon eine Lösung haben, die man reusen und skalieren kann. Selbst für 20.000 Euro ein digitales Spiel aufzusetzen, was eine entsprechende Komplexität und Qualität hat, ist sehr, sehr schwierig.
Und das führt zur nächsten Frage, wie wird das finanziert?
Genau. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema für den Standort Rheinland-Pfalz, weil verschiedene Akteure und Startups, mit denen ich im Austausch bin, wir müssen tatsächlich versuchen, uns eine Cross-Finanzierung, ein Portfolio aufzubauen. Ich habe eben von der Medienförderung Rheinland-Pfalz gesprochen, was schon mal ein super Angebot ist, ein super Starter ist, aber das reicht nicht aus. Wir müssen wirklich mit der Forschung zusammenarbeiten, wir müssen mit Unternehmen der Privatwirtschaft zusammenarbeiten, aber auch diese NGOs und Governmental Institutions, die ich erwähnt habe, wie GIZ, Friedrich-Ebert-Stiftung und Co., die tatsächlich solche Projekte auch finanzieren.
Mhm. Und dann noch eine Frage, die geht auch an Philipp. Was für Beispiele gibt es für Spiele im Bereich Gesundheit und Pflege? Ging es bei der Entwicklung auch um Fragen der Kostenerstattung? Ja, das hatten wir ja schon so ein bisschen.
Ja, ja. Ja. Gesundheit und Pflege gibt es tatsächlich auch einige. Also es gibt sehr viele Serious Games, die für therapeutische Zwecke eingesetzt werden, die auch tolle Erfolge haben, ehrlicherweise. Also es gibt gibt Serious Games, die zum Beispiel Winterlandschaften darstellen und Kinder mit Verbrennungen zum Beispiel in diese Winterlandschaften stellen. Und man sieht, dass danach die Regenerationsfähigkeit der Kinder erhöht wurde. Oder auch tatsächlich Serious Games in der Krebsbekämpfung, dass die Kinder auf einmal die Möglichkeit haben, diese Krebszellen selbst zu zerschießen und sich auf einmal wieder in der Macht fühlen, selbst irgendwie was tun zu können. Ne? Es gibt Serious Games gegen Depressionen. Im Gesundheitsbereich ist das was natürlich sehr komplex ist, weil da muss man natürlich auch aufpassen, dass man keine negativen Effekte erzielt, die man nicht intendiert hat. Aber per se gibt's das, wird auch schon gut eingesetzt.
Okay, und dann geht nochmal, anscheinend scheint das Gamification-Thema ein großes Thema zu sein. Habt ihr auch KI-basierte Lerntools?
Ja, also KI, das muss man vielleicht erstmal sagen, ist in der Spieleindustrie nichts Neues. Das gibt's schon seit über 20 Jahren. Und wenn man sich so vorstellt, da läuft ein Männchen von A nach B und da sind ein paar Hindernisse dazwischen, dann muss eine KI sagen, in welcher Logik dieses Männchen von A nach B läuft. Ne? Also KI ist schon immer Teil von digitalen Spielen gewesen. Jetzt ist es natürlich nochmal durch diesen Boost, hat wahnsinnig viele Chancen und Risiken auch gleichermaßen. Chancen im Bereich, dass wir nicht nur in der Entwicklung, in der Spieleentwicklung mehr mit KI und Bildgenerierung, kennt man ja 3D-Simulationen, die man jetzt hat. Man kann sogar eigene Charaktere zum Leben erwecken innerhalb von einem Spiel. Man könnte zum Beispiel sagen, ich treffe jetzt Galileo und stelle diesem Galileo verschiedene Fragen und hinten dran sitzt ein KI-System, was verschiedene Limitationen hat und so antworten würde wie Galileo. Aber ich könnte ein relativ offenes Gespräch mit dieser Person führen. Also ja, da wird gerade sehr viel exploriert. Einerseits in der Entwicklung, also in diesem Development-Prozess selbst für Bildgenerierung und Sprachgenerierung und Co. Und andererseits auch, wie kann man verschiedene Spielmechaniken darstellen über KI.
Spannend. Jetzt am Ende unseres Podcasts fragen wir immer, und wir haben es ja schon gespürt, ist es ein Match? Gibt es Ideen, wo ihr sagt, das könnte doch total passen, es ist großartig, dass wir uns kennengelernt haben? Mariana?
Also ja, wir haben es ja jetzt schon ausdiskutiert, ja. Also wir unterhalten uns gleich noch.
Ja.
Also ich denke schon. Also ich glaube, wir kommen da zusammen, wir finden da einen Anwendungsbereich, der wirklich spannend ist für das Thema Dekarbonisierung, was sich ja sehr im Vergleich zum Gaming ja sehr nüchtern anhört, aber es ist natürlich auch eines unserer Themen der Menschheit. Wir müssen dekarbonisieren überall und Gebäude sind teilweise größere Verursacher als jetzt Autos, und Gebäude und Nutzer müssen da neue Wege gehen.
Und wärst du auf die Idee gekommen, einen Gamification-Ansatz zu wählen, wenn du ihn jetzt nicht getroffen hättest?
Nee, also die Idee, dass Nutzer einfach erzogen werden müssen oder dass man ihnen neue Gewohnheiten versucht, dass sie neue Gewohnheiten bekommen, die hatten wir schon gehabt, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, das über so ein Spiel zu machen.
Dann Philipp?
Auf jeden Fall.
Was hast du schon für Idee?
Ja, also tatsächlich einige. Also das Projekt, was du jetzt angesprochen hast in den USA, das klingt nach einem perfekten Beispiel tatsächlich für etwas, wie du gesagt hast, das ein komplexer Lerninhalt ist, in welche die jetzt nicht für jede Nutzerin und jeden Nutzer sofort so ein, dass die was damit anfangen können. Dafür ist das tatsächlich ein perfekter Anwendungsfall davon. Aber ich sehe es auch für andere Projekte, die ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, weil wir immer nach Themenexperten suchen. Wir haben die Expertise bezüglich, wie kriegen wir quasi Lernspiele hin, wie kriegen wir die entwickelt. Was uns aber fehlt, ist die Fachexpertise zu den unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Dekarbonisierung. Und da wir uns gerne mehr und mehr mit dem Thema ESG und SDGs auseinandersetzen möchten und mehr Inhalte, mehr Games in diesem Bereich anwenden und entwickeln möchten, optimal. Also
ja,
wir
ja. Werdet euch direkt weiter unterhalten. Dann freuen wir uns sehr, dass wir hier wieder ein Match produziert haben bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wir bedanken uns auch, dass wir so tolle Fragen bekommen haben und hoffen sehr, dass ihr euch wiederseht, dass wir hören werden, was für ein tolles gemeinsames Projekt entstanden ist. Und liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr jetzt von außen diesen Podcast anhört, wenn ihr euch vernetzen wollt mit den beiden, dann sehr gerne. Und dann sagen wir hier aus unserem Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast Studio beim Netzwerk-Event der Innovationsagentur. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und vielen Dank.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.